Ja, ihr habt die Spieler gesehen vom Auswärtsblock in Augsburg, die sich entschuldigt haben bei unserer aktiven Fernsehen und gesagt haben, hey Leute, also vor allem Emre Can, tut uns echt leid, wir müssen ab nach Hause. Unser Mann in Augsburg sitzt neben mir, Stefan Gabele, hallo. Wie war denn deine Rückreise? Ähnlich hastig?
Ja, Löcher, nee, ganz und gar nicht. Wir sind einfach eine Nacht dort geblieben, weil wir schon wussten, dass okay. es ein bisschen hektisch wird und wir im Nachgang auch immer noch ein bisschen mehr zu tun haben. Und deswegen haben wir uns im Vorfeld schon um ein Zimmer in Augsburg bemüht und um eine Rückreise mit der Deutschen Bahn am Samstagmorgen.
Okay, ich hoffe, die war dann einigermaßen okay.
Die war mit der üblichen Verspätung, aber alles noch im Rahmen, ja.
Sehr schön. Ihr merkt, das ist nur der Anfang vom Rückblick auf Augsburg. Natürlich haben wir auch den Ausblick auf Manchester City und alles Weitere von allen anderen BVB-Mannschaften haben wir jetzt für euch zusammengetragen im BVB-Podcast. Mein Name ist Christoph Böker.
Und ich bin Stefan Gabel.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal Hallo aus der BVB-Geschäftsstelle an der B1. Und Stefan, ich würde sagen, wir starten rein mit der Pokalauslosung. Irgendwann gestern auf dem Sofa. Ich meine, ich habe gerade City gegen Bournemouth geguckt. Da postete der erste Leverkusen zu Hause. Was hast du gedacht, als du gelesen hast, Heimspiel gegen Leverkusen?
War ja klar. Weil ich mir im Vorfeld mal überlegt habe, gegen wen spielen wir eigentlich davor in der Bundesliga?
Das passiert oft, ne?
Das ist Leverkusen. Zwar in einer anderen Konstellation, dann auswärts, aber es ist ja häufig so. Und auch geguckt, gegen wen spielen wir danach? Das ist Hoffenheim. Geht nicht, weil die sind schon raus. Und es ist dann eben häufig so, dass man ja so einen Doppelpack dann hin und wieder doch auch zugelost bekommt im DFB-Pokal und dann auch mit der Bundesliga. Deswegen, ja, Leverkusen war auch das erste Los, meine ich, ne?
Direkt ja, genau, Dortmund, direkt am Anfang.
Da hat er schon wieder so gegrinst, das hat er bei Frankfurt nämlich auch gemacht.
Gut, mit dem Grinsen habe ich nichts von gesehen. Ich habe nur bei 1 Live heute gehört, haben so einen Ausschnitt der Kollege, ein Segler war es, glaube ich. Ne?
Der hat gezogen, hat aber keine Ahnung von Fußball.
Ja, genau, der hat dann gesagt, er ist gar nicht Fußballfan und hat mit Fußball nichts am Hut. Ja. Ich habe das Bild dazu nicht gesehen, aber man hörte die Spannung in der Luft.
Ja, 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 genau.
Vielleicht nicht die schlauste Ansage bei der Auslosung einer.
Ja, aber ich meine nicht den Segler da, sondern den anderen vom DFB,
okay.
Der ja auch schon bei dem Frankfurt-Los so ein bisschen gegrinst hat in der zweiten Runde und da auch wusste ich, okay, es ist jetzt nicht Magdeburg oder so, sondern
es ist das Topspiel, würde ich fast sagen. Ne? Also das ist schon stark. Aber im Vorfeld, ich habe so ein bisschen mich umgehört, haben alle gesagt, Hauptsache Heimspiel. Da können wir eigentlich bei bleiben, oder?
Ja, total. Ich meine, Auswärtsspiele, wer ist da noch drin? Du hast Bayern, Leipzig, Leverkusen und wir. So aus dem Top-Regal in der Bundesliga, würde ich jetzt mal sagen. Da willst du überhaupt gar kein Auswärts. Und wenn dann überhaupt zu Hause, und dann ist es Leverkusen zu Hause geworden. Ich denke, am Ende, egal gegen wen, zu Hause haben wir immer eine sehr große Chance zu gewinnen.
Das sehe ich genauso. Und ich glaube, da können wir uns auch wirklich drauf freuen. Erst in Leverkusen, dann im Pokal zu Hause.
Sind wir beide vor Ort, glaube ich, ne?
Wir sind beide vor Ort. Hoffentlich 2 Siege. Ne?
Hoffentlich.
Zwei Siege in 4 Tagen.
Ja.
Ja. Zur Bundesliga. Da warst du vor Ort. Und ich muss tatsächlich sagen, ich liebe Wochenenden, wo du am Freitagabend weißt, dein Club spielt, dann hast du gewonnen und du weißt, den ganzen Samstag und Sonntag kann ich mir jetzt völlig entspannt angucken, was da noch passiert im In- und Ausland und für was man sich sonst noch so im Fußball interessiert. Wie war das bei dir? Ähnliches Gefühl?
Ja, ähnlich. Total. Ich meine, entspannter kannst du nicht in ein Wochenende gehen, ne? Weil am Ende mehr als ein Fußballspiel gewinnen, das kannst du nicht. Ob du 1-0 trostlos gewinnst oder 7-0 euphorisch, am Ende kriegst du halt 3 Punkte. Ne?
Und es tröstet der Blick auf die Tabelle am Freitagabend. Die sah halt echt gut aus.
Ne? Ja, und vor allem, weil du halt auch gesehen hast, ne, die Bayern zu Hause gegen Leverkusen, ein Konkurrent, der sich da nicht hat abschießen lassen, aber verloren hat. Ja. Stuttgart und Leipzig gegeneinander gespielt. Also, ja, war gut.
Ja. Lass uns auf die Schlagzeilen gucken. Die Sportschau schreibt, Augsburg schlägt sich gegen Dortmund selbst.
Der Kicker, Dortmund baut Siegesserie aus.
Herr Spocks mit was etwas Längerem. Serhou Guirassy beendet Torflaute. Schwacher BVB bezwingt Augsburg. Druck auf Sandro Wagner wächst.
Und zum Abschluss noch die Ruhrnachrichten. BVB macht trotz Magerkost einen Schritt nach vorn.
Ja, Magerkost. Hatte ich nicht, weil ich habe auf der Couch mit zwei Kumpels geguckt und es gab, ich kann die Marke jetzt nicht sagen, aber es gab ein sehr leckeres Bier und auch genug was zu essen. Ein Kollege in der Mitte, der ist generell eher so Team Glas halb leer. Also der hat gut geschimpft. Wir haben tatsächlich auch echt sehr hart diskutiert über dieses Spiel, weil du hast natürlich ne, so die Frage als BVB-Fan, darf man sich über einen Auswärtssieg in Augsburg, Ausrufezeichen, im Herbst, zwei Ausrufezeichen, darf man sich da überhaupt drüber beschweren? Weil ganz ehrlich, in den letzten Jahren, im Herbst, auswärts in Augsburg, kann ich dir schon sagen, wie das ausgegangen ist.
Ja, total. Ich meine, nochmal, ich habe es gerade gesagt, mehr als ein Fußballspiel gewinnen, das kannst du erstmal nicht, ne? Weil das ist das Maximale, was du rausholen kannst, sind drei Punkte und das haben die Jungs geschafft. Aber auch Niko Kovac hat es ja auf der Pressekonferenz auch gesagt, das Ergebnis ist die A-Note, aber über die B-Note, das Wie, da kann man schon drüber sprechen,
ja,
finde ich.
Also ne, 5 Torschüsse in 90 Minuten, das ist ungewöhnlich wenig. Wie kommt's? Also ich meine, die Experten in der Fernsehübertragung haben viel gesagt, okay, das ist Sandro Wagner, der jetzt, falls ihr so ein Klicken im Hintergrund hört, hier gehen noch Kollegen rein und raus, die bereiten hier das Studio schon für die nächste Übertragung vor. Die haben halt gesagt, okay, das ist jetzt auch nicht mehr taktisch das Augsburg der letzten Wochen, sondern Sandro Wagner lässt jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr defensiv spielen und guckt selber auch, dass sie, auch wenn sie ein Heimspiel haben, erstmal hinten zumachen. Du hast das Netradio gemacht, hast du es ähnlich erlebt?
Ich glaube, von der Grundordnung ist er nicht abgewichen, aber er hat zumindest so ein, zwei, Jakic hat nicht gespielt, der, glaube ich, in den Spielen zuvor ein krasser Schwachpunkt war da in der Dreierkette hinten bei den Augsburgern, der zum Beispiel nicht gespielt. Dafür war Schlotterbeck, der Bruder von Nico, mal wieder von Beginn an mit dabei. Also das hat dem Ganzen, den Augsburgern, schon ein bisschen defensive Stabilität dann auch gebracht. Ja, 5 BVB-Torschüsse in 90 Minuten. Waren es überhaupt 5? Also wenn ich so sehe, was die
Statistik teilweise, sagt, ja.
Ja, was die teilweise als Torschüsse werden, das ist schon abenteuerlich. Ja, wichtig war, einer war drin, die Vorarbeit recht kurios,
Wahnsinn,
kann man es nennen. Ja. Waldemar Anton auch ein bisschen gerettet, weil das wäre mal ein krasser Fehlpass geworden, glaube ich, wenn der da nicht rangegangen wäre.
Ja, ich meine, wir haben es gesagt, das war halt eine Kanone. Ich glaube sogar Sandro Wagner hat das gesagt, irgendwie mit 500 km/h da nach vorne. Ja, die wird dann quasi mit dem Unterleib gestoppt und Serhou dann aufgelegt. Wobei man aber auch sagen muss, ne, also er ist ein Stürmer, aber in der Sekunde dann einfach auch zu wissen, okay, zack, meine Chance, alle Antennen raus und dann trifft er den halt auch gut, also auch wenn der Torwart noch dran ist. Aber
vielleicht zu Serhou nochmal. Ich war ja die Woche davor an dem Spiel war Freitag, an dem Donnerstag beim Abschlusstraining.
Ja.
Und da war das Training vorbei und dann hat er sich den Ball nochmal geschnappt und hat sich, keine Ahnung, so 5-6 Meter vors leere Tor gestellt und wirklich nochmal versucht, links unten, links oben, rechts unten, rechts oben, fest, leicht, so ein bisschen auch nochmal für sich ein Gefühl für einen guten Abschluss auch zu bekommen, ohne Torhüter. Bis der Niko Kovac dann kam und meinte, so, jetzt ist es aber mal Schluss.
Ich dachte, er hat sich in die Bude gestellt.
Nein.
Suchst du noch einen Torhüter?
Also er hat dann, also wirklich auch, dass diese Torlos-Serie von über 400 Minuten in der Bundesliga schon an ihm genagt hat. Das hat man schon gemerkt. Und er aber auch was dafür tut, dass es endet. Und dann habe ich ihn auf dem Hotelflur noch getroffen und gesagt, so, heute Serhou, ich glaube an dich.
Oh,
funktioniert.
Aber das sind ja Insights hier. Deshalb bin ich froh, dass du mit dabei bist. So, ne, das kriegt ihr hier nur im BVB-Podcast. Ja, witzig, weil ich hatte eine ähnliche Szene, das ist aber natürlich Jahre her. Da hat Erling Haaland, ich glaube, da wurde er Elfmeterschütze bei Borussia Dortmund und hat ewig nach Ende des Trainings noch Elfmeter immer hart flach links unten rein. Und dann haben wir tatsächlich im darauffolgenden Bundesligaspiel einen Elfmeter gekriegt. Ich habe schon zu allen gesagt, hart links unten rein und genau da dann reingeschossen. Ja. Und das ist interessant, ne? Wenn du merkst, okay, genau darauf hat der Junge trainiert, auf diese Sekunde jetzt. Sehr schön. Ich würde aber ganz gerne nochmal beim Spiel, du hast jetzt gerade die Augsburger Defensive benannt, auch mal auf unsere Dreierkette zu sprechen, weil eine der Nachrichten war natürlich, als die Jungs in den Flieger eingestiegen sind, oh, der Schlotterbeck ist nicht dabei. Am Ende Benzebaini, Anton Anselmino, die kriegen vom Kicker eine 3,5, eine 2,5 und eine 3,0, sind damit der am besten bewertetste Mannschaftsteil noch vorm Mittelfeld und vorm Sturm. Siehst du das ähnlich? dass man sagen kann, okay, das Solideste, die am besten abgeliefert haben in Augsburg, war unsere Dreierkette, war die Defensive. Würdest du da mitgehen?
Ja, also insgesamt glaube ich, das Spiel gegen den Ball, da gab es mal so nach einer Stunde eine Statistik. Ich meine, ich bin wahrscheinlich eher auch bei deinem Kollegen Glas halb leer. So,
ist das, ne? So?
Ja,
hätte ich dich gar nicht so eingeschätzt.
Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber die Tendenz geht eher öfter dahin. Aha. Und wir haben uns natürlich am Netradio auch ein bisschen mehr Fußball gewünscht. Und das klang ja auch durch nach dem Spiel. Wir hören es ja später auch nochmal. Ja? Wir können besser Fußball spielen. Und dann kam eben nach einer Stunde in diesem Commentary-Live-System von der DFL, wo immer die Statistiken einlaufen kamen, 8 von 10 Feldspielern von Borussia Dortmund haben eine positive Zweikampfbilanz. Und das sind jetzt nicht nur die drei da hinten gewesen, sondern insgesamt. Also auch wenn es spielerisch nicht so funktioniert hat, die Jungs haben dagegen gehalten. Hm. Sie haben gekämpft, sie haben sich reingebissen in einer schwierigen Woche nach 120 Minuten in Frankfurt. Und deswegen würde ich, ja, die drei da hinten, klar, auffällig dann immer, wenn es gegen den Ball geht. Aber insgesamt hat die Truppe gegen den Ball da ein vernünftiges Spiel gemacht.
Ja, es ist Wahnsinn, dass wir jetzt so oft zu Null gespielt haben. Es ist, also ich habe das schon oft hier gesagt, es ist ungewöhnlich, es ist neu irgendwie, dass man BVB vorm Spiel, dachte ich auch so, boah, ey, Dortmund auswärts in Augsburg am Freitagabend, das muss eigentlich ein torreiches Spiel werden. Und dann kriegst du halt was ganz, ganz anderes geliefert. Gut, aber du hast es gerade schon anklingen lassen, du warst nach dem Spiel in der Mixzone unterwegs. Daran merkt man auch, es war eilig, weil normalerweise hätten wir da ja einen eigenen Spot für eigene Interviews gekriegt, aber du hast sozusagen bei den ganzen Kollegen das Mikro nochmal reingehalten. Bekommen hast du die Stimmen von Sebastian Kehl und Pascal Groß und ja, das Wichtigste hast du zusammengeschnitten und das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, ich glaube, war ein schweres Spiel. Wir wussten, wir kommen aus englischen Wochen, vielen Auswärtsspielen, dass es schwer wird, dass Augsburg nochmal in einer schweren Phase alles nach vorne wirft, viele zweite Bälle, viel Kampf. Dass wir uns das Leben schwer machen.
Ja, wir müssen es schon vernünftig einordnen. Ich glaube, wir können deutlich besser Fußball spielen. Wir haben wenig Torchancen ins Kampf rausgespielt, aber wir sind auch in einer super intensiven Zeit. Wir haben vor 3 Tagen in Frankfurt über 120 Minuten abgerissen. Trotz der Wechsel heute waren wir nicht so im Spiel.
Dann ist immer die Frage, schaffst du es, ein Tor zu schießen und eventuell ein zweites, um ein bisschen Ruhe reinzubringen? Das haben wir nicht geschafft. Und dann ist es wie in jedem Fußballspiel, ob Augsburg oder in einem Pokalspiel, dann ist bis zum Schluss immer schwierig, musst du alles wegverteidigen, die zweiten Bälle gewinnen. Das ist positiv. Wir haben, glaube ich, 5-mal in der Liga zu 0 gespielt. Wir sind solide und ja, sind gute 3 Punkte, würde ich sagen.
Haben wir erneut zu 0 gespielt, wir haben 1-0 gewonnen, 3 Punkte mitgenommen, Seru hat wieder ein Tor geschossen, das war wichtig für ihn, für die Mannschaft. Und dann kann man mit dem Ergebnis heute auch einfach leben.
Letztes Jahr, wenn wir solche englischen Wochen haben, haben wir so Spiele sogar verloren meistens. Deswegen ist es gut, wenn wir solide sind. Man sieht es auch bei anderen Mannschaften, die alle 3 Tage spielen, da lässt man immer mal was liegen. Aber natürlich war das jetzt kein Zuckerschlecken.
Wenn man ein Tor schießt und keins bekommt, dann gewinnt man die Spiele. Und wir wussten, dass wir insgesamt in dieser Saison einfach deutlich weniger Gegentore kassieren müssen. Das hat die Mannschaft in vielen Spielen sehr gut umgesetzt, auch heute wieder. Auch bis zum Schluss dann auch gefightet und dann auch wenig zugelassen. Und dann kann auch ein 1-0 mal auswärts reichen.
Freut mich extrem. Ich glaube, Seru ist ein unfassbarer Stürmer. Hat uns so viele Spiele gewonnen, so viele Punkte gewonnen. Macht einfach den Unterschied. Und wenn man halt die Latte so hoch legt, ist der Anspruch halt auch extrem hoch, dass wenn er dann mal ein paar Mal nicht trifft, dass dann die Stimmen laut werden. Aber er ist sehr ruhig, ich glaube, er ist sehr selbstbewusst, er weiß, wie gut er ist und das sieht dann immer einfacher aus, wenn so ein Ball dahin fällt, aber den musst du erstmal sauber annehmen und dann reinmachen und es hat den Unterschied mal heute wieder gemacht.
Wir haben in Manchester, glaube ich, ein paar Spiele ganz gut bestritten in der jüngsten Vergangenheit. Wir werden dorthin fahren, natürlich auch mit Selbstvertrauen, wissen aber auch, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt. Wird ein ganz anderes Spiel werden als heute. Gleichwohl rechnen wir uns da auch Chancen aus, denn im Moment sind wir schwer zu bezwingen und das werden wir auch versuchen, in Manchester zu zeigen.
Ja, freue mich. Ist natürlich ein anderes Kaliber. In City zu spielen ist, wird wahrscheinlich vom Niveau her ähnlich wie in München. Ein extrem schweres Spiel, ein komplett anderes Spiel, die einen anderen Fußball spielen werden. Aber ja, jetzt haben wir mal ein paar Tage Luft für unsere Verhältnisse und dann fliegen wir Dienstag wieder weiter.
Ja, wir hören heraus, auch den Protagonisten ist klar, dass sie in Manchester schon auch mal mehr zeigen müssten. Also Experte Thomas Hitzlsperger, der sprach im TV so vom Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. Meinst du, wir sehen am Mittwoch einen anderen BVB? Wir müssen am Mittwoch einen anderen BVB sehen.
Das wäre der Einstieg jetzt in meine Antwort gewesen. Ja, also wir müssen einen anderen BVB sehen, weil ich meine, so diese schwachen ersten Halbzeiten vor allem, die ziehen sich ja so ein bisschen durch die letzten Wochen. Ne? Das muss man ja klar sagen. Und irgendwann wird das bestraft. Ich meine, die Bayern haben es nicht geschafft. Du warst ja vor Ort.
Ja,
das
ja.
Beste am Halbzeitergebnis war das Ergebnis, dass es nur 1-0 stand.
Ist so.
Und irgendwann triffst du im Zweifel mal auf einen Gegner, der das etwas härter bestraft. Deswegen musst du in Manchester von Anfang an da sein, aber auch dich nicht nur aufs Verteidigen konzentrieren, sondern schon auch den Weg nach vorne suchen, weil dann Pep Guardiola-Mannschaften werden sie dich erdrücken.
Ja, ich finde es super interessant. Ich habe ganz lange kein Manchester City-Spiel mehr geguckt und ich habe das schon erwähnt, am Sonntag mir City gegen Bournemouth angeguckt. 3-1 ist das ausgegangen. 2 Tore Erling Haaland, beide vorgelegt durch Cherki. Er hätte ehrlich gesagt sogar auch noch ein drittes machen müssen. So wie ich ihn einschätze, wird er sich darüber auch nachher noch am meisten geärgert haben. Und was ich ganz spannend finde, es ist meiner Meinung nach, gut, jetzt habe ich ein Spiel gesehen, aber wenn man dieses Spiel zugrunde legt, war es für mich kein typisches Pep Guardiola-Spiel mehr. Also es ist nicht mehr so diese gefühlt erdrückende Passmaschine, der du 90 Minuten hinterherläufst. Und du hast auf der 6 hast du Nico Gonzalez, der kam ja im Februar aus Porto, Rodri, der ist halt noch nicht so bei 100%. Und man merkt, also ich finde, man merkt, das ist ja eine Schwächung, so dieses Gehirn dieser Mannschaft, das fehlt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass im Vergleich zu anderen Spielen gegen City wir vor allen Dingen bei einem Wert eine Verbesserung sehen und das ist Ballbesitz. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Manchester mehr Ballbesitzphasen kriegen könnten, als wir es früher je hatten.
Ja, das kann natürlich sehr gut sein, weil ich glaube, gerade dieses Ballbesitzspiel und dieses viele Hin- und Her-Passen, das läuft natürlich über so einen Spieler wie Rodri. Und es ist ja auch bezeichnend, dass Manchester City in der vergangenen Saison, glaube ich, die mit Abstand schlechteste seit Jahren gespielt hat, titellos geblieben ist, weil, ich will es jetzt nicht nur an dieser einen Personalie festmachen, aber so ein Rodri halt die komplette Saison mit Kreuzbandriss, glaube ich, ausgefallen ist. Ne? Und man will es gar nicht wahrhaben bei solchen Top-Teams, dass es dann doch oft an ein, zwei Spielern hängt, die das Konstrukt dann so zusammenhalten, aber vor allem auch führen. Und das ist Rodri. Und schade, dass er jetzt schon wieder fit ist. Schön für ihn, dass er gesund ist. Aber der hätte noch ein, zwei Wochen Pause machen können, sag ich mal, so bis zur Länderspielpause. Na, ist er wieder reingekommen, ne?
Er ist wieder reingekommen, aber ich glaube in der 90. Ja. Also bin ich mir jetzt, also wäre ich jetzt auch sehr unsicher, ob der gegen den BVB dann in der Startelf steht. Weil du gerade sagst, ne, einzelne Spieler, ich glaube auch, dass City, so wie sie jetzt gespielt haben am Wochenende, mehr Erling Haaland geht nicht mehr. Weil vor allem es fällt auf, die spielen jetzt auch lange Bälle auf Erling Haaland. Also was wo du normalerweise sagen würdest, na klar machst du das.
Ja.
Mit der Power, wenn der Gegner hoch steht, du brauchst ja nur lang spielen, der rennt dann wie der Büffel da nach vorne, beziehungsweise natürlich kann der dir auch mal einen Ball festmachen. Was der nicht kann, ist bei diesem Pass die ganze Zeit sich fallen lassen und dann da mitmachen.
Ja.
Aber naja, dafür bietet der dir halt andere Dinge, wie zum Beispiel 2 Tore in so einem Spiel, die dann halt auch entscheidend sind. Also du hast es gesagt, ne? City hat 10 von 10 Ligaspielen 3 verloren in dieser Saison. Also letzte war ja jetzt auch nicht unbedingt die Saison von Manchester City, aber auch in dieser Saison schon 3 verlorene Ligaspiele. Das war ja in den Jahren davor fast undenkbar. In der Champions League, muss man dazu sagen, genau wie der BVB, 2 Siege, 1 Remis. Und was ich fand, eine komische Stimmung im Stadion. Warst du schon mal da? Ich war noch nie da.
Ja, bei unserem letzten Spiel war ich da.
Ja,
tatsächlich.
Wie hast du die Stimmung wahrgenommen?
Jahre her? Drei, vier Jahre.
Du meinst, wo Erling dieses Skorpionentor da noch gemacht hat?
Raus.
Ja,
wie habe ich die Stimmung da wahrgenommen? Puh, gute Frage. Kann ich dir ehrlicherweise nicht mehr sagen. Also mir ist es nicht irgendwie positiv, aber wohl auch nicht negativ im Gedächtnis.
Also ich fand es krass. Also die Bournemouth macht den Ausgleich, Erling schießt ein spektakuläres 2-1 und eine Minute danach ist Ruhe. Du kannst den Trainer hören, die Trainer hören, wie sie Anweisungen machen. Du kannst die Spieler untereinander hören, wie sie sich Anweisungen geben. So, das hatte so einen Hauch von Kreisliga B Corona. Irgendwo. Ja, so. Und da denkst du so, das gibt's doch nicht. Der Bums ist ausverkauft. Die haben sich alle schon vorher 4 bis 5 Pints reingestellt. Ja, was ist denn da? Gib doch mal Gas, Leute. So, ne? Also das ist skurril. Und ich bin gespannt, ob es dann in der Champions League Nacht in Manchester anders wird. Wir werden es erleben. Das Netradio präsentieren euch Nobby und ich aus Manchester und ja, schauen mal.
Ja, dann viel Spaß, Christoph, in Manchester und denk dran, 3 Punkte.
Wie wir bei uns immer sagen, verkack's nicht. Ne? Ja. Wir gehen weiter zur U23, die Schlagzeilen.
Kicker meldet, Bocholt beendet BVB-Lauf.
Absolut Fußball schreibt, Serie gerissen, BVB U23 unterliegt Bocholt mit 1:2.
Aber was Erfreuliches hatte das Ganze, die Ruhrnachrichten schreiben, ein durchwachsenes Duronville, das ist das erfreuliche Comeback in der U23.
Ja, genau. Juju ist wieder da, aber was sie gerade gemeint haben mit die Serie oder der Lauf, das sind natürlich diese 6 ungeschlagenen Spiele vom BVB vorher. Witzig ist, ich habe noch bevor ich die Highlights von dem Spiel gesehen habe, wurde mir bei X ein Video angezeigt, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat jede Menge Ballaktionen von Julien Duranville aneinander geschnitten. Also ich sag mal, mangelndes Engagement kann man ihm nicht vorwerfen. Also nach dem, was ich da gesehen habe, ist es ihm halt nicht gelungen, so aus jeder Aktion was rauszuholen. Er ist auch richtig ordentlich hart angegangen worden. Also die haben gleich gesagt, guten Tag, Junge. Herzlich willkommen hier in der Liga. Aber ich meine, was willst du nach so einer langen Pause auch erwarten? Oder?
Ja, ich meine, es ist ja nicht die erste lange Verletzungspause für ihn. Leider Gottes hat er sich ja immer mal wieder in seinem jungen Alter schon länger verletzt. Ich glaube, für ihn ist einfach mal wichtig, egal wo, ob bei der U23, gut, im Nachwuchs darf er nicht mehr spielen, bei den Profis wird er wahrscheinlich nicht spielen, also dann ist es die U23, in der Regionalliga einfach wieder so ein bisschen Matchpraxis holt und einfach wieder reinfindet. Das braucht er, glaube ich. Weil ihm ist am Ende auch nicht geholfen, wenn er, keine Ahnung, dann am Wochenende
Hamburg.
Auswärts beim Hamburger Sportverein wieder 90 auf der Bank sitzt und hätte es dann aber irgendwo bei der U23 90 spielen können. Und ich glaube, das braucht er gerade einfach.
Ja, das hat, glaube ich, Niko Kovac auch genauso gesagt. Er soll jetzt erstmal Minuten sammeln und dann hoffen wir, dass er mal längere Zeit ohne Rückschläge so richtig in so einen Rhythmus reinkommt. Und das wünschen wir ihm, denke ich, vor allem. So, dann nochmal zum Spiel. Etwas unruhiger Beginn vom BVB. Gutes Pressing der Bocholter. So, gerade wenn in dem Moment, als Ben Hüning an der Seitenlinie behandelt wird, fällt das 0:1 nach einem langen Einwurf, so circa 25 Minuten. Und ja, da darf man tatsächlich spekulieren, wäre der reingegangen, wenn Ben Hüning noch hinten drin gewesen wäre. I don't know. Naja, damit geht es auf jeden Fall in eine Pause. Nach einer Stunde gleicht dann der BVB auch aus, weil die Schwarz-Gelben in dem Moment so gedanklich auch mal schneller waren. Danilo Krefsohn mit einem schnellen Einwurf auf Babis Drakas, der flankt dann direkt rein und Michael Eberwein köpft ziemlich frei zum 1:1 ein. Danach hat der BVB dann 2, würde ich sagen, schon sehr gute Chancen auf den Führungstreffer, aber stattdessen macht Bocholt dann das 2:1 in der 77. Minute. Da hat die Dortmunder Defensive den Bocholter Torschützen, würde ich mal sagen, komplett aus dem Augen verloren. Und ja, diese Niederlage kann unsere U23, wenn sie will, sehr schnell vergessen machen. Denn was passiert am Samstag?
Derby!
So sieht's aus. Ja, die zweite von Schalke kommt ins Stadion Rote Erde. Die Gäste aus Gelsenkirchen, müssen wir dazu sagen, sind allerdings Tabellenführer. Der BVB jetzt 7. Und pikant bei den Königsblauen spielt mit Vincenzo Onofrietti. Einer Mittelfeld, der 7 Jahre lang unsere Nachwuchsteams durchlaufen hat. Ich meine, ich habe mit ihm ein paar Mal zu tun gehabt, wegen unterschiedlicher Formate, die wir gemacht haben. Ein extrem sympathischer Typ, der Vincenzo. Und ich finde es extrem verstörend, ihn jetzt in diesem Trikot zu sehen. Naja.
Karten gibt es übrigens auch noch im Online-Ticketshop. Anpfiff am Samstag ist um 14 Uhr.
Und wir sind bei der U19. Genau wie die Profis hat die U19 schon am Freitagabend gespielt. 3:1 Auswärtssieg beim VfL Bochum und damit bleiben wir souveräner Tabellenführer in der Vorrunde. Felix Hirschnagel musste ordentlich wechseln. Matisse Olbert, Samuele Inácio, Luca Reggiani und Miguel Adje sind für ihre Nationalmannschaften bei der U17-WM. Die findet ja quasi um die Ecke in Katar statt. Aber neu formierte Startelf, ja, die hat gut funktioniert. Also der BVB dominant und das eben trotz auch schwierigen Platzverhältnissen. Die Tore für den BVB machen Fadi Sakelain, Thierry Tasemeta und Ahmad Naji.
Und in der Youth League geht es auch weiter für unsere U19. Leider Gottes können wir euch das Spiel bei Man City nicht live zeigen, aber die Kollegen arbeiten an der zweiten Folge unserer Doku über die Youth League. 100.000 von euch haben Folge 1 bereits auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund gesehen. Eine ganze Menge, wer es noch nicht getan hat, einfach mal reingucken, lohnt sich definitiv. Nach dem Spiel in Manchester beginnt sofort der Schnitt von Folge 2. Freut euch da auf ganz viel Behind-the-Scenes-Material und auf die nächste Ausstrahlung.
Ja, das ist das Schöne, dass Felix Hirschnagel gesagt hat, ich öffne die Kabinentür für die Kamera, ihr dürft damit dabei sein. Und das habt ihr gefeiert in Folge 1 und ich denke, Folge 2 dürfte genauso gut werden. Also Daumen drücken, auf jeden Fall am Mittwochnachmittag schon mal. Die U17, ja, aus der U17 haben am Freitag übrigens drei Jungs ihr Debüt in der U19 gefeiert, nämlich Till Burkhardt, Luis Alatze und Georgio Sisopoulos. Alle drei standen am Sonntagvormittag dann schon wieder auf dem Platz in der Startelf der U17 gegen Preußen Münster. Und was ist rausgesprungen?
Ein 2-2 am Ende, weil der BVB ja zu viele Chancen hat liegen lassen. Unter anderem auch noch einen Elfmeter. Aber ein Elfmetertor haben sie auch noch gemacht.
So sieht's aus.
Ja. Und ja, Preußen aus wenig sehr viel gemacht hat. Torschützen für den BVB Niklas Goldberg und Ioannis Kostoglou.
Ja, und interessant, am Samstag könnte eine Vorentscheidung in der Gruppe fallen, was die Qualifikation für die Hauptrunde angeht. Der BVB fährt zu Viktoria Köln. Die sind aktuell Tabellenvierter, 7 Punkte hinter dem BVB, der auf Platz 2 steht. Und die ersten 3 Teams kommen bekanntlich in die Hauptrunde. Jetzt könnten wir uns noch jemanden dazu holen, der 2 Räume weiter sitzt. Sollen wir das mal machen?
Der wartet auch schon.
Tobi. Den holen wir jetzt noch dazu. Und da ist er schon. Er hat tatsächlich direkt nebenan gewartet. Tobi, das ist sehr vorbildlich von dir, weil ich habe eigentlich gefühlt gesagt, ja, vor fast einer Stunde wird es losgehen. Wir haben uns ein bisschen verspätet.
Dann lag an mir.
Ja, vielleicht war es auch nicht nur warten, sondern auch so ein bisschen unterschwellig Druck machen mit meiner Präsenz im Raum.
Ja, okay, haben wir gefühlt, auf jeden Fall. Tobi, der Grund, warum du hier bist, wir sind bei den Fußballfrauen thematisch. Vor einer Woche haben wir hier im Podcast noch mit der BVB-Spielerin Jenske Steenwijk drüber gelacht. Ja, das in Gütersloh ja quasi wie so ein Heimspiel ist, weil ja halt so viele unserer Spielerinnen eine Vergangenheit bei diesem Verein haben. Und man kann sagen, hat gut geklappt mit diesem Heim-Auswärtsspiel. 2-0 gewonnen. Erzähl mal, du hast das Spiel kommentiert.
Genau, richtig, für Pluto TV. Absolut souveräner Sieg, ganz viele Torchancen, gerade eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Also in der 35. Minute war man so, endlich ist es dann mal gefallen. Also die Gelegenheiten bis dahin waren schon sehr zahlreich.
Ronja Leubner, ne?
Genau, Ronja Leubner trifft dann im zweiten Versuch auch ein Stück weit kurios. Also will erst die Gegenspielerin tunneln, scheitert dabei aber dann liegt der Ball da so schön, dass er einfach drauf hält. Und dann so ein bisschen bogenlampenartig fällt da hinten rein. Absolut verdient. Ich glaube, bis dahin schon 2-mal Pfosten getroffen. Eine sehr gute Torhüterin auf der anderen Seite. Und dann blieb es aber tatsächlich ein recht enges Spiel. Und das ist ja auch so ein bisschen die Stärke von Gütersloh in dieser Saison. Die haben zwar noch nicht gewonnen, aber die schaffen es, die Spiele immer sehr eng zu halten. Und hatten dann tatsächlich insgesamt 2 Abschlussmöglichkeiten. Und eine war auch durchaus gefährlich. Die ist dann so aufs Tor gefallen. Also war so ein Schuss aufs lange Eck. So irgendwo zwischen Schuss und Flanke und da weiß man ja, das kann auch gerne mal hinten reinfallen, so ein Ball.
War das dann so ein Hauch von Bielefeld, wo es ja dann ganz am Ende noch den Ausgleich gab? Also hast du das so ein bisschen im Hinterkopf drüber nachgedacht oder nicht so wild?
In dem Moment tatsächlich nicht, weil dafür war man am Ende auch zu souverän. Also ich glaube, es gibt auf der Ebene jetzt keine Ballbesitzstatistik, noch nicht, aber da wäre man am Ende schon irgendwo bei 80% gewesen und spätestens mit diesem einen dann gut ausgeführten Konter in der 85. oder 86. war dann auch alles klar. Also.
Das Tor macht dann Ann-Sophie Vogel. Ja, spannender Spieltag insgesamt. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt auch noch ein Thema war. Denn Tabellenführer 1. FC Köln lag ja lange gegen Bayer Leverkusen hinten, konnte das Spiel dann aber noch, also aus einem 0-2 aus Sicht des 1. FC Köln konnten die noch ein 3-2 machen. Deshalb führt Köln jetzt auch weiter die Tabelle an. 3 Punkte vorm BVB und Arminia Bielefeld. Ja, und weiter geht's am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die U21 der SGS Essen. Anpfiff ist um 15 Uhr. Holt euch Karten im BVB-Ticketshop. Oder Tobi, wo kann man es noch sehen?
Ja, oder wieder kostenlos bei Pluto TV einschalten. Ich werde es diesmal nicht kommentieren, das macht der Danny, aber da seid ihr mindestens genauso gut aufgehoben wie jetzt am Sonntag.
Und wir haben eigentlich noch ein Ergebnis von den Frauen, über das wir zumindest mal kurz erwähnen sollten.
Ja, die U17 hat 8-0 beim Reviernachbarn, dem FC Schalke 04, gewonnen.
Ach, das war das.
Gratulation an die Mädels, auch wenn ich heute Morgen spaßeshalber gesagt habe, ist eigentlich ein Tor zu wenig. Also so ein 0-9 wäre doch noch besser gewesen.
Das ist aber eine Ansage, das ist aber eine Ansage. Ich habe es auch bei Instagram nur das Foto aus der Kabine gesehen. Die sahen alle sehr, sehr glücklich aus. Tja, letztes Kapitel in dieser Folge vom BVB-Podcast ist der Rückblick auf Handball. Und da müssen wir sagen, die Champions League bleibt ein sehr, sehr dickes Brett, das unsere Handballdamen, ja, nur um mal im Bild zu bleiben, sehr schwer gebohrt bekommen. In Dänemark gab es leider nichts zu holen. Teuer verkauft, aber 29-36 beim dänischen Team Esbjerg, hoffe ich, spricht man das aus, würde ich ja sagen, ne? Verloren. Zur Halbzeit stand es 14-24 aus Sicht der Gäste. Das klingt nach einer gruseligen ersten Halbzeit. Ausgerechnet die deutsche Nationalspielerin Katharina Filter. Ja, die macht im Tor der Gastgeber ein super Spiel, war so gut wie unüberwindbar, zumindest nach dem, was ich so gehört und gelesen habe. Und ja, von solch einem Rückstand erholst du dich nicht mal im Handball, würde ich sagen, einfach so zur Pause. Der BVB aber immerhin, ne, steckt nicht auf. Ärgerlich ist die Niederlage aber auch schon deshalb, weil beide Teams vor dem Spiel in der Tabelle noch punktgleich waren. Weiter geht's am Mittwoch, und zwar mit welchem Wettbewerb?
DHB-Pokal steht an. Gegner um 19 Uhr in Wellinghofen ist der VfL Oldenburg. Eigentlich hätten die Heimrecht gehabt. Haben das Ganze aber mit dem BVB getauscht, was uns natürlich sehr, sehr freut.
Ja, sehr nett. Das bedeutet nämlich für alle Handballfans in und um Dortmund, dass ihr mit ein bisschen Unterstützung unseren BVB, kommt dann schon das Final Four, ich glaube,
ja.
Ne? Ja, also ins Final Four schreien, rufen und klatschen könnt. Also macht das. Und das war es im Grunde genommen eigentlich auch schon von uns. Am Ende noch der Hinweis, schreibt uns an podcast@bvb.de eine Mail für eure Fragen, Wünsche und oder Kritik. Und ja, Daumen drücken am Mittwoch für unsere Profis in Manchester. Das war es erstmal von uns. Bleibt uns treu und danke euch beiden, dass ihr hier ins Studio gekommen seid.
Ja, danke auch.
Ciao.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.